Heute beim Thekencast.
Und bei Udo Lindenbergs Wohnung sieht es sicherlich anders aus.
And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures,
a few drinks
or a short beer makes us see the difference between
right and wrong.
As a result,
the more alcohol you take,
you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take
three drinks.
Ich hatte heute vegane Bolognese und damit herzlich willkommen zum Thekencast, dem ersten Thekencast des Jahres 2023. Wir sind zurück.
Ich bin schockiert.
Also ich habe schon mal vegane Bolognese gegessen, aber ich habe mir heute wirklich beim Aldi vegane Bolognese geholt, um mir auszuprobieren. Und ich muss sagen, die aus dem Glas schmeckt besser. Und ja, das ist meine Erfahrungswerte jetzt hier. Max haut sich gerade auf den Kopf. Hallo Max.
Hallo Stu. Eine gut gemachte, selbstgemachte, vegane Bolognese kann fantastisch sein. Eine aus der Dose,
das stimmt,
würde ich nicht anfassen.
Tüte.
Würde ich nicht machen.
Erschreckt euch nicht. Es ist ja nicht so weit. Wir haben das Jahr 2023. Max ist endlich in den Stimmbruch gekommen. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich rede jetzt auch nicht von den Haaren, die irgendwo sprießen.
Deswegen sitzt du oberkörperfrei und zeigst das eine Haar, was gerade über deiner Brustwarze sich kräuselt.
Ein Bär. Und damit hallo Kühne.
Guten Tag. Ich bin, vegane Bolognese, hey. Ich werde jetzt mir keine Freunde machen, aber ich bin noch jemand, der auf fleischliche Bolognese zurückgreift und
ich bin auch noch Karnivore, versteht das nicht falsch, aber ich bin auch so veganem Essen nicht abgeneigt. Und deswegen wollte ich es einfach mal versuchen. Und war jetzt nicht so der Knaller, aber die aus dem Glas, die ist sehr, sehr gut. Und ich werde tatsächlich auch mal versuchen, die selbst zu machen, denn das passt nicht zur Bolognese, aber meine Mutter hat mir zu Weihnachten einen Opti-Grill von Tefal geschenkt. So einen komischen Tischgrill, wo man so Paninis mitmachen kann.
Ist es wirklich so weit gekommen, dass wir 2023 über veganes Essen reden und kochen, anstatt über Bier?
Um meine Frau zu zitieren, die Ernährung ist die Religion des 21. Jahrhunderts. Und jetzt kommen wir bitte zum Bier.
Gut, ja, kommen wir zum Mekka, kommen wir zum Bier. Wisst ihr was, ich fange heute mal an. Ich habe nämlich das vorletzte Bier meiner Aachener Biersommelier-Reise. Das ist ein Bebop Fermentory aus Ungarn. Und es ist, und oh Gott, das wird ganz schlimm werden, Bier mit der Geschmacksart Maracuja-Basilikum. Ich werde es jetzt einfach mal öffnen. Es ist zum Glück nur eine kleine Dose und ich habe auch noch zum Ersatz eine gute Flasche Gösser Naturradler. Das beste Radler, was es gibt. Gruß an Pascal. Und los geht's. Geruch. Irgendwie zwischen Maracuja-Schorle und eingeschlafenen Füßen.
Das ist die Petersilie.
Prost auf euch.
Petersilie im Bier.
Wow. Also das ist mit Abstand das ekelhafteste, was ich jemals in Sachen Bier getrunken habe.
Wir beglückwünschen dich dazu.
Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt auf heute, schon seit langer Zeit, denn Maximilian Raffaello Schmitz-Schuckmann hat ja gestanden, dass er 2023 nicht immer das gleiche Bier trinken wird, sondern ein neues Bier am Start hat. Und jetzt die große Frage, Schucki, was kredenzt du heute deiner Leber?
Es begab sich, dass wir Silvester gefeiert haben mit Freunden und Alkohol. Und ich habe das beste Lager der Gegend, das ist das sogenannte Tegernseer Hell. Das öffne ich jetzt. Und jetzt trinke ich auch davon. Und es ist ganz fantastisch, wie schon immer. Und was ich noch kurz sagen will, ja, ich bin erkältet. Und ja, ich werde wahrscheinlich immer mal wieder husten oder mich räuspern oder meine Stimme geht verloren. Das tut mir leid, aber das ist heute jetzt einfach mal so.
Wenn wir Glück haben.
Ich werde trotzdem nicht aufhören zu lachen, auch wenn ihr das da draußen hofft.
Nein, ein Thekencast ohne einen lachenden Schuck wäre wie ein Thekencast ohne einen
betrunkenen Kühne.
Kühne, du bist dran.
Ich habe tatsächlich, ich war mit einem fleißigen Hörer unseres Podcasts im Kino. Grüße gehen raus. Und Wir haben uns Terrifier 2 angeguckt, über diesen Film reden wir jetzt einfach mal nicht. Aber das Schöne war, weil er dann sagte, hey, wenn er bei der nächsten Thekencast-Aufnahme, kannst du ja gerne mal ein Bier aus meiner Heimat probieren. Er kommt aus dem Osten, aus Zwönitz scheinbar, weil da kommt auch das Bier her. Und es ist ein Zwönitzer Winterstern, ein Craft-Bier. Das kam mit so einer kleinen schönen Nikolausmütze. Es soll nicht ganz so kalt sein, habe ich mir sagen lassen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es schmecken wird. Erstmal Grüße gehen raus an dich, David. Und ich öffne mal dieses Wintersternbier. Laut aufmachen kann es schon mal nicht.
Ein Bier, das nicht kalt sein soll, ist mir erstmal suspekt.
Wenigstens scheint es ein Bier zu sein, nachdem du nicht einen Magen auspoppen lassen musst. Das ist schon viel wert.
Erstens, das Bier darf schon angekühlt sein. Es soll aber nicht eiskalt sein. Zweitens, ist lecker. Schmeckt. Erster Schluck, halbe Flasche leer. Papa hat Bock heute. Gut, dass hier noch eine zweite neben mir steht.
Und dann haben wir das, ja, das, was immer am meisten Spaß macht, hinter uns gebracht und kümmern uns jetzt um die eigentliche Arbeit hier. Wir reden heute, ja, ich würde sagen, auch um, ich würde sagen, das ist ein Klassiker. Für viele auch ein Kultfilm oder ein Meilenstein oder Meisterwerk. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr guter Film, wie ich finde. Und zwar reden wir über Neon, der Profi.
I like these calm little moments before the storm.
My family was shot down by DEA officers.
Three kids here. One of them is missing. Find her.
Please open the door. Please.
From the director of La Femme Nikita.
Don't help me, I'll die tonight. I can feel it.
An innocent girl with no one else to turn to.
What exactly do you do for a living?
Cleaner.
You mean you're a hitman? Cool.
A perfect assassin.
I need you to help me, Leon. I want to get those dirtbags who killed my brother.
With someone to finally believe in.
Change ain't good.
Remember that, Leon.
I will.
They're about to come face to face with a cop who's crossed the line.
Bring me everyone.
What do you mean everyone?
Everyone!
Und was sich dieses Jahr auch nicht ändern wird, ist natürlich die obligatorische Frage, die ich jetzt mal dem Kühne zu Beginn stelle, nämlich Kühne, Leon der Profi, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
Wie eigentlich fast immer die Antwort in diesem Cast lautet, zu früh,
ich war betrunken, ich weiß
zu
es nicht.
Früh in meiner Actionfilmphase, wo dann so die ganzen Schwarzenegger und Stallones dann irgendwann mal im Player gelandet sind und da ist dann auch irgendwann mit 14, 15, 16 so um den Dreh müsste mir dann auch Leon der Profi das erste Mal dann über den Weg gelaufen sein. Ich meine sogar, ich habe mir den damals aus dem ZDF aufgenommen. Das war so ein ZDF-Montagsabendsfilm. Lief der immer um 22 Uhr. Und ich war bei der ersten Sichtung etwas unterwältigt. Ich weiß nicht, okay, ob ich dafür zu jung war, ob ich ihn mit den falschen, mit der falschen Herangehensweise geschaut habe, aber ich habe ihn damals gesehen und sagte, ja, das ist ganz gut, aber da könnte ruhig mehr geballert werden. Und das war meine erste Berührung mit Leon der Profi. Und ich glaube, vor irgendwann habe ich mal die Blu-ray in die Hand bekommen für ein paar Taler und habe ihn dann nochmal geguckt, auch mit einer etwas anderen Sicht auf den Film. Und ich muss sagen, bei der zweiten Sichtung war er definitiv besser. Und wie ich gestern die Sichtung fand, das werden wir gleich herausfinden.
Okay, Max, wie war's
also,
bei dir?
Ich erinnere mich auch, dass ich ihn auch so im Alter, irgendwann Anfang Teenager-Alter sowas gesehen habe. Und ich muss sagen, dass der Film, also das genaue erste Mal kann ich leider nicht mehr wiedergeben, wie das war, aber ich weiß, dass ich ihn relativ früh gesehen habe, dass ich beim ersten Mal begeistert war. Ich vermute, ich habe ihn bei einem Kumpel von mir geschaut, beim Gerald. Grüße gehen raus an Gerald.
Gerald, besser Mann.
Genau. Und dass ich ihn schon immer fantastisch fand.
Übrigens, Gerald wird bald von dem Hemsworth gespielt.
dass ich den Film schon immer fantastisch fand und dass er eigentlich schon immer zu meinen Lieblingsfilmen gehört hat. Und daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Der ist immer noch unter meinen Top 50 sowas. Und es war mir eine Freude, ihn wiederzusehen, und ich habe ihn relativ häufig gesehen und habe ihn immer wieder gemocht, und das hat jetzt auch nicht wirklich nachgelassen.
Ja, ich musste echt lang in meinem Erinnerungspalast kramen, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wann ich und wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, auch wenn der Max ja so komische Gesichtszuckungen macht, was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber ich schon. Ich muss aber auch so 14, 15, 16 gewesen sein. Also ich habe den auf Video geguckt und ich hatte den auch mal als Sicherungskopie auf VHS und habe ihn dann auch relativ häufig gesehen, und ich fand den damals schon sehr gut, und es gibt, wie so oft bei mir, so einzelne kleine Szenen, die sich warum auch immer so in mein Gehirn reingefräst haben. Zum Beispiel gegen Beginn, wenn Gary Oldman als Lieutenant Stansfield durch diese Perlenkette da durchgeht, diese Gardine da, so mit den beiden Händen so da durch, das hat sich irgendwie eingebrannt, genau. Und ja, ich finde, es ist ein herausragender Film. Ich habe ihn jetzt vorgestern seit ewiger Zeit mal wieder gesehen, auf Paramount Plus. Es gibt ihn übrigens jetzt, wo wir es aufnehmen, gerade auch wieder frisch auf Netflix. Und es gibt ein paar Sachen, oder es ist eine Sache hauptsächlich, mit der ich mittlerweile so ein bisschen meine Probleme habe, die jetzt aber für mich den Film deswegen nicht schlechter machen. Aber ich sag mal so viel, die Beziehung zwischen Leon und Mathilda hat so ein paar Feinheiten, die sehe ich jetzt ein bisschen mit älterem Auge kritisch. Als junger Mensch ist mir das nicht so aufgefallen, aber jetzt so mit fast 40, aber darüber reden wir gleich. Max, könntest du den zwei Leuten, die jetzt gerade zuhören und den Film nicht kennen, nicht gesehen haben, kurz erklären, in aller Kürze wirklich, worum geht's
denn? Es ist eigentlich ganz einfach. Es geht um Mathilda, ein junges Mädchen von 12 Jahren. Und Mathildas Vater hat Drogen aufbewahrt, Drogen unterschlagen und diese Drogen wahrscheinlich selbst zu Geld gemacht. Und die einfordernden Drogenhändler, beziehungsweise die auch zeitgleich bei der DEA arbeiten, fordern ihre Drogen zurück und bringen daraufhin die gesamte Familie von Mathilda um. Und Mathilda schafft es, sich vor diesen Polizisten am Tag des Massakers sozusagen zu retten, indem sie zu dem benachbarten Leon, der in der Wohnung daneben wohnt, sozusagen bei ihm Unterschlupf zu finden. Und Leon ist Auftragskiller und Mathilda hat keine Familie mehr und lebt fortan bei ihm. Und das ist im Prinzip die Handlung.
Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass sie weiß, wo der Vater das Geld versteckt hat, dieses Geld nutzt, um Leon zu beauftragen, die Leute zu töten, die ihre Familie umgebracht haben. Wobei es Mathilda gar nicht so sehr um die ganze Familie geht, sondern nur um ihren kleinen Bruder.
Ja, hast du die Familie mal gesehen? Die waren doch alle scheiße.
Ich wollte es ja in kurzen Worten sagen. Was man eigentlich sagen kann, ist, wenn man das zusammenfassen will, es geht um die Liebesgeschichte eines Mädchens und eines älteren Mannes.
Ja, und das ist die Sache, wo ich jetzt bei der letzten Sichtung von vor zwei Tagen wirklich da saß und dachte,
stopp. Moment mal. Ich habe mir den ja, also ich habe beim Gucken auch die ganze Zeit gedacht, aha, 94 ging das scheinbar noch. Heute würdest du diesen Film wahrscheinlich so nicht mehr drehen können, wie er gedreht worden ist. Aber würdet ihr das wirklich als Liebesgeschichte bezeichnen?
Ich habe tatsächlich mir gedacht, eigentlich müssten wir diesen Thekencast beginnen mit und sagen, wir tun nicht immer nur in der 31. oder 41. oder was weiß ich Folge einen Liebesfilm behandeln. Nein, wir machen es heute auch und wir behandeln Leon, der Profi.
Ich für meinen Teil habe das jetzt so für mich so gesehen, dass diese Mathilda damit so kokettiert, dass sie glaubt, dass sie erwachsen und reifer ist, als sie eigentlich ist. Allein dadurch, dass sie auch immer raucht. Und Leon, der ja auch, glaube ich, überhaupt keine Erfahrungswerte damit hat so richtig, der hat ja nur eine große Liebe und die ist ja früh gestorben, er drängt sie auch immer zurück. Und ich erkenne das nicht als Liebes, also was heißt Liebesbeziehung? Wenn du sagst, eine Liebesbeziehung ist auch die Beziehung, die du zu deinem besten Freund hast, dann ja, ist eine Liebesbeziehung. Aber es ist jetzt keine Beziehung, die jetzt ein Ehemann zu einer Ehefrau hat. Allerdings, und das ist das, was mich so ein bisschen so, der Film ist halt von Luc Besson und der war ja oder ist dafür bekannt gewesen, dass er auch sehr viele junge Geliebte hat. Zum Beispiel zu Beginn im Prolog, wenn wir sehen, wie professionell Leon arbeitet, gibt es ja so eine Prostituierte, die dann so diesen Drogendealer verlässt. Und das war damals die Geliebte von Luc Besson. Und die haben sich kennengelernt, da war sie, glaube ich, erst 15 und er schon irgendwie 30. Und das bringt das, wenn man das weiß, bringt das so ein Geschmäckle mit rein, was den Film jetzt für mich nicht schlechter macht, aber trotz allem, auch mit dem Wissen, dass Luc Besson ja auch irgendwie fast vor Gericht stand, wegen irgendwie sexueller Nötigung oder so, es ist schon. Ich gebe euch da komplett recht, dieser Film wäre heutzutage so nicht gedreht worden.
Also ich möchte da kurz einhaken. Ich finde, was eben genau, also ich sage das ja auch alles auf einer sehr provokativen Art, aber weil es mir auch tatsächlich jetzt beim letzten Anschauen wirklich auch aufgefallen ist, dass dieser Film, ich hatte natürlich in Erinnerung, als Junge erinnerst du dich auch an die ganze Geballer und freust dich auf das Geballer am Ende und das Geballer zwischendurch und halt die paar Szenen, wo Leute umgebracht werden so ungefähr und das ist alles cool. Aber eigentlich war ich überrascht gestern eigentlich, wie viel Zeit dieser Film für die Beziehung zwischen Mathilda und Leon nimmt. Und dass das meines Erachtens eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr gefühlvolle Inszenierung ist. Und ich wirklich überrascht war, wie fantastisch Natalie Portman als 12-jähriges Mädchen schon schauspielert und das tatsächlich tragen kann. Und ich sozusagen wirklich überrascht war, was eigentlich meines Erachtens jetzt im neuen Sehen das Kernelement dieses Filmes ist. Und das ist, finde ich, die Beziehung zwischen Mathilda und Leon. Und zwischenzeitlich wird halt auch mal rumgemacht.
Aber da bin ich ja voll und ganz bei dir. Das ist ja auch der Punkt gewesen, warum ich ihn bei der ersten Sichtung gar nicht so geil fand, weil ich eben genau diesen Anfangsprolog und das Ende einfach viel länger hätte gerne gehabt. Und du hast vollkommen recht, es ist ein sehr gefühlvoller Film, aber mir war die ganze Zeit eigentlich klar, dass Leon selber, er ist ja selber noch wie ein Kind. So, ja, er bringt Leute um, ja, er ist ein Profi, aber trotzdem tief im Inneren, auch wenn er mit seinem Auftraggeber immer spricht und sagt, ja, könnte ich vielleicht doch Geld haben und vielleicht brauche ich das. Ich habe nie das Gefühl, dass Leon erwachsen ist oder in irgendeiner Art und Weise diese Allüren, die Natalie Portman ihm zuwirft, so richtig verstehen kann. Und nur das eine Mal, wo sie wirklich offenkundig sagt, komm, lass mal, Bock, da begreift er das ja und unterbindet das auch. Und ja, gefühlvoller Film, ja. Aber eben, ich würde nicht so weit gehen, dass es irgendwie wirklich als Liebesfilm gilt, weil doch eigentlich das klar abgegrenzt ist, dass die spielen ja auch sehr viel. So, die spielen Fang oder spritzen sich damit Wasserpistolen ab und sowas. Das ist ja, da gibt's ja jetzt keine Komponente, wo ich sagen würde, ja, okay, das wird jetzt auf einen Liebesfilm passen. Ich verstehe den Gedanken und habe auch die ganze Zeit überlegt, so manche Szenen könntest du so nicht mehr drehen. Eine rauchende 12-Jährige, schwierig.
Wobei, die Eltern von Natalie Portman haben sich das sozusagen zusichern lassen, dass sie niemals zu sehen ist, wie sie inhaliert. Und sie haben die Szenen mit den Zigaretten auch relativ begrenzt.
Also, will auch klar sagen, wenn ich sage, ein Liebesfilm, Liebe ist ja was sehr, sehr Vielschichtiges. Und es ist sicherlich auch so, dass das jetzt nicht sozusagen die Liebesbeziehung ist, wie sie jetzt zwischen einem Pärchen sozusagen unbedingt der Fall sein ist in der Art. Aber das spielt natürlich mit rein. Das ist natürlich vorhanden. Denn natürlich ist es so, dass er am Ende ihr sagt, dass er sie liebt und dass sie ihm gezeigt hat, wie schön das Leben ist. Das sagt er zu ihr.
Aber hast du das als...
Pass auf.
Ich hab's eher so als väterlich oder als freundschaftlich.
Ja. Bedeutet. Wenn du allerdings dir jetzt vorstellen würdest, dass da eine, sagen wir, 20-Jährige ist, die er da rettet. Und die würde diesen Satz sagen und auch sagen, dass er sie liebt und sie liebt ihn. Dann wäre es für dich in dem Kontext, würde ich sagen, dann eine ganz andere Geschichte. Und es ist tatsächlich für uns alle, glaube ich, so, dass wir nur, weil sie 12 ist, wir das nicht wahrhaben wollen und das sozusagen in uns irgendwo ablehnen und deswegen nicht so wahrnehmen. Denn die Art und Weise, und da bin ich fest von überzeugt, wie Leon sie, als sie sagt, sie möchte ihr erstes Mal mit ihm erleben. Und er sagt, nee, ich bin kein guter Liebhaber oder was weiß ich was er da vorschiebt. Das kommt für mich alles, und das habt ihr auch selber schon gesagt, aus der Überforderung heraus. Leon hat eine große Liebe gehabt, wurde enttäuscht und lebt seitdem ein asketisches Leben, das sich mit nichts, was irgendwie Freude bereitet, außer Milch trinken, wie auch immer, zu tun hat. Und ich bin der festen Überzeugung, wäre da eine Frau, bei der es sozusagen legal oder in unseren Augen sozusagen vollkommen in Ordnung wäre, dass er mit ihr eine Liebesbeziehung eingeht, einschließlich Sex, würde er meines Erachtens genauso reagieren, weil er in der Situation vollkommen überfordert war, es nicht kannte, keine Libido kannte und es deswegen abgelehnt hat. Und ich sage, genau das Gleiche hätte er auch gegenüber jeder anderen Frau, die sich, der er sich sozusagen angenommen hätte in einer solchen Schutzsituation, um das nicht auszunutzen oder wie auch immer man, was man ihm da alles an oder zugestehen will, hätte er das sozusagen nicht gemacht.
Also für mich ist es halt so, ist mir jetzt wieder aufgefallen bei der letzten Sichtung, für mich ist Leon, sobald er nicht in seinem Metier des Tötens sich befindet, ist er ein Kind. Also genau. Die schönste Szene des gesamten Films für mich ist ganz kurz, um dies zu beginnen, wenn er allein im Kino sitzt und sich einmal nur kurz umguckt, ob noch jemand da ist und so diese Begeisterung. Das ist vermutlich eine der schönsten kurzen Szenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe, weil es die Liebe und die Faszination des Kinos so perfekt auf den Punkt bringt. Das ist herausragend. Und es gibt ja auch die Szene, wenn er Mathilda zu Beginn ihres Zusammenkommens, sage ich mal, aufhalten mit diesem Schwein, diesem Topflappenhandschuh, den er da irgendwie als Schwein oder als Utensil benutzt. Und für mich ist Leon auch immer ein Kind. Klar, der ist ein Profikiller und der kann das auch gut. Aber sobald er aus diesem Metier rauskommt, wurde ja gerade eben schon gesagt, wenn er da bei seinem Auftraggeber Tony sitzt und ja, was schon klein ist und dann, ich meine, er hat wahrscheinlich 10.000 Dollar verdient oder 100.000 Dollar und er fragt wie so ein kleines Kind, ob er mal einen Lulli-Lolli haben kann. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass, oder ich bin davon überzeugt, dass Leon der Profi natürlich in Anführungszeichen Liebesgeschichte ist, aber ich würde ihn, glaube ich, aus meiner Sparte eher als Außenseiterballade bezeichnen.
Da gehe ich konform, kann man auch mal.
Ich finde leider Gottes, und ich gebe es ungern zu, ich mag die Argumentation vom Schucki. Weil ich bin jetzt gerade noch mal ein paar Szenen durchgegangen und würde auch sagen, ja.
Da habe ich mir so viel Mühe gegeben.
Ich bin gerade wirklich ein paar Szenen durchgegangen und wenn du den Film ganz genauso mit einer 18-Jährigen drehen würdest, würdest du locker sagen, so, ja klar. Das ist auf jeden Fall ein Liebesfilm. Ist auf jeden Fall spannend. Also das finde ich cool. Ja, also
es widerspricht sich auch gar nicht so sehr, was Stu und ich jetzt eigentlich gerade gesagt haben. Was ich nur, und das möchte ich auch gleich noch dazugeben, ich habe mit Etienne den Film zusammengeschaut. Grüße gehen raus an Etienne.
Genau. Grüße gehen raus.
Und ich habe dann irgendwann zu Etienne gemeint, Etienne, pass mal auf, jetzt haben wir diese Szene, wo Leon Nein zu ihr sagt, als sie sagt, sie will ihr erstes Mal. Und jetzt stellen wir uns vor, er hätte zugesagt. Ja, muss jetzt nicht irgendwie, kann ja dann einfach sozusagen angedeutet sein oder was weiß ich was, aber nehmen wir mal an, die beiden hätten miteinander geschlafen. Das ist total witzig. Der Film wäre definitiv ein Skandalfilm. Der Film wäre definitiv nicht so erfolgreich und wer hätte nicht den Kultstatus und Es wäre ein Skandal. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Wir schauen einen Film, wo ein Mann einem Mädchen beibringt, Menschen umzubringen. Und er bringt die ganze Zeit Menschen um. Und wir feiern diesen Mann des Todes, dass er Menschen umbringt. Aber sollte er mit einer 12-Jährigen schlafen, dann ist das für uns alle ein viel größeres Problem, als dass der Typ den ganzen Film über Menschen umbringt. Und wir feiern ihn und lieben ihn und wollen diesen Film sehen. Und wir lieben Leon, ja. Aber das ist...
Aber die Menschen waren alle über 18.
Ja, keine Frauen, keine Kinder, ganz genau. Aber was verrät das über uns?
Ja, aber du, wie gesagt, es ist immer noch ein ganz toller Film, aber ich habe noch nie so sehr bei der Sichtung dieses Films so da gesessen und dachte so irgendwie, ne, es ist einfach, also es ist für mich persönlich irgendwie manchmal ein bisschen schwierig. Und es ist auch bezeichnend dafür, dass mir das damals nicht aufgefallen ist. Ich glaube, das liegt gar nicht so sehr an meinem heranschreitenden Alter, sondern vielleicht einfach in der Zeit, in der wir uns befinden. Und genau, pass auf, 94 wie 2023 oder 22, Pädophilie ist halt scheiße. Wobei man da auch immer aufpassen muss, es gibt ja diese Statistik, dass die meisten, die unter Pädophilie leiden, was ich jetzt mal als Krankheit bezeichnen würde, die suchen sich Hilfe und die versuchen das irgendwie auszuklammern oder sonst was, ja. Aber es ist schon, also es war seltsam für mich, diesen Film zu gucken.
Und ja, ich glaube auch, dass du den 1994 irgendwie mit anderen Augen geschaut hast als 2023.
Was total schwierig ist, und das möchte ich auch sagen, weil wir alle den Film wahrscheinlich gesehen haben, da waren wir selber alle so 13, 14. Da war für uns Natalie Portman mit ihren 12 Jahren in unseren Augen anders, als wenn wir jetzt 20 Jahre später auf sie schauen und da dieses kleine Mädchen ja, sehen. Aber ich meine, wir sind alle mit Natalie Portman aufgewachsen. Wir haben sie in ihrer Rolle in Leon gesehen, dann in Star Wars, was weiß ich was. Die war immer so, ich sage jetzt mal ungefähr ein paar Jahre älter, 1, 2, 3 Jahre älter vielleicht als wir oder 1, 2, 3 Jahre jünger. Aber ich meine bloß, das ist schwierig. Mich würde es einfach mal interessieren, wie das jemand im älteren Alter, sage ich mal, der in den 90ern 30 war, wie der das wahrgenommen hat.
Tatsächlich weiß ich noch, dass ich mich mal damals Ende 90er mit einem Typen über den Film unterhalten habe, den ich bei einer Party kennengelernt habe. Also das war so der Typ so, mein Name ist Rainer, ich bin Maurer.
Sei froh, ich dachte, das wäre eher so ein Günther. Und, so.
Der
ist ja schon ein richtiger Mann geworden. Ja,
ich weiß seinen Namen nicht mehr. Auf jeden Fall hat er einen Blaumann an und hat ein Bier getrunken. Und das war auf irgendeiner Party. Und ich weiß noch, dass ich mit dem über diesen Film geredet habe. Und wir haben konstant aneinander vorbeigeredet, was Filme angeht. Und bei dem Film waren wir uns einig, es ist ein guter Film. Wobei er gesagt hat, wenn die da rumballern am Ende, das ist voll geil.
Ich hab gestern noch bei der Sichtung gedacht, heute, also wenn du heute eine 12-Jährige in diese Outfits steckst, in der Natalie Portman rumläuft, da hättest du auch einen Skandal. Also, ich weiß nicht warum, als Produkt seiner Zeit nimmst du es wahr, oder findest du das okay. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn du heute eine 12-Jährige so aufreizend anziehst wie Natalie Portman in dem Film, da würdest du einen riesigen Skandal provozieren.
Du meinst einen Rock und ein Top, was so ein bisschen bauchfrei ist? Das ist doch 90er Jahre durch und durch.
Ja, ja, ich sag also, ja, in den 90ern funktioniert das. Aber wenn du 2023 ein Remake von Leon drehen würdest und du lässt eine 12-Jährige sowas anziehen, würdest du ein Problem kriegen.
Mathilda im Anorak. Ja, übrigens, die erste Rolle von Natalie Portman, die sich im Casting gegen 2000 Konkurrentinnen durchgesetzt hat, darunter wohnt auch Christina Ricci und Liv Tyler, wobei Liv Tyler, glaube ich, zu alt war schon
zu diesem
Zeitpunkt. Und ja, tolle Rolle. Also Natalie Portman, tolle Darstellerin und vermutlich auch, wenn ich so eine Top 10 machen müsste, der besten Kinderleistungen im Film, wäre sie auch relativ weit oben. Also das ist schon eine ganz, ganz tolle
Performance, bessere,
die sie da macht.
Nein, ich bin hin und weg. Ich muss sagen, ich war einfach hin und weg. Ich habe das mir gestern angeschaut und dachte mir, wow, das ist, also.
Aber
ich meine,
schaust
dir andere Sachen an.
Aber lass uns Jean Reno nicht vergessen, weil ich glaube, auch er war nie besser.
Ja. Das Interessante ist ja, dass Luc Besson dieses Drehbuch auch wirklich für Jean Reno gedreht hat, weil er hat ja Nikita gemacht davor und hat Jean Reno ja so einen Gastauftritt oder eine Nebenrolle als Auftragskiller oder auch als Cleaner, wie es ja auch in Leon der Profi heißt. Und er hat ihm dann dieses Drehbuch geschrieben, weil eigentlich wollte Luc Besson schon das fünfte Element machen, aber weil Bruce Willis relativ voll der Mikkeländer hatte, hat er sich entschieden, dann drehe ich was Kleines für zwischendurch. Und das war sein Projekt. Und ja, Jean Reno war immer erste Wahl und das ist halt wirklich wie Faust aufs Auge. Es gibt aber, und das ist natürlich, habe ich es herausgefunden, weil ich ja eine Spürnase habe, drei Schauspieler, die trotzdem so ein bisschen in der engeren Auswahl waren, falls Jean Reno keine Zeit hätte. Wobei man sagen muss, ich glaube, diese drei Darsteller waren damals so groß, dass es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass Jean Reno zusagt, als dass einer von denen zusagt. Deswegen an euch die Frage, was glaubt ihr, welche drei Schauspieler?
Richard Gere?
Nein.
Mitte der 90er. Waren es Europäer?
Es waren alles drei Amerikaner, nee, ein Australier und die sind heute noch aktiv.
Russell Crowe.
Russell Crowe, nein, Mel Gibson, ist richtig. Dann hätten wir noch Robert De Niro. Und jetzt kommt der, wo ich es gar nicht so richtig, aber okay,
Keanu Reeves. Nee.
Keanu Reeves.
Nee, hätte 1994 nicht gepasst.
Alleine, wie Mathilda vor seiner Tür steht, mir so, wow, was ist passiert? Wow, deine ganze Familie umgebracht? Wow. Kurze Frage, war da auch ein Hund dabei? Ach, nur dein Bruder. Na, okay.
Nee, also auch er ist, ich finde Jean Reno einfach fantastisch in diesem Film. Ich finde eigentlich immer, wenn du ihn in irgendwelchen größeren Filmen siehst, der hat eigentlich fast immer Bock. Ich finde ihn auch immer ganz, ganz gut. Aber jetzt ist mir, also ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Ich fand ihn, wie gesagt, beim ersten Mal nicht so gut, beim zweiten Mal schon besser. Aber ich fand ihn jetzt bei der Sichtung gestern, ich fand ihn absolut fantastisch. Ein wirklich ganz, ganz großartiger Film. Und ich habe vergessen, dass der so lang ist. Ich dachte mir eigentlich die ganze Zeit, ich wollte mir danach noch einen anderen Film angucken und guckte irgendwann auf die Uhr. Und mir kam es aber gar nicht so vor. Ich dachte jetzt, der Film wird eine Stunde laufen und da hatte der aber schon 2 Stunden Laufzeit und ging gerade ins große Finale. Weil mir das überhaupt nicht vorgekommen ist wie 137 Minuten. Also bei mir lief der Director's Cut. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Jesus. Ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwo nachgeschaut, dass er 110 Minuten geht, aber
Die Kinofassung,
das ist die Kinofassung, glaube ich.
Ja, ich habe auch, den Director's Cut gesehen.
Ich habe auch den Director's Cut gesehen. Was interessant war, bei Paramount Plus ist es so, dass es da sogar eine Szene gibt, die ich davor noch nie gesehen habe. Die lag auch nur in der OV vor. Das kommt wohl aus
dem auf der Blu-ray ist drauf.
Da gibt's,
du meinst die mit dem Alter, ja, ne? Wie alt bist du? 18?
Ja, die hatte ich auch.
Genau.
Die hatte ich auch. Da haben wir die gleiche Version gesehen.
Genau.
Okay.
Ja.
Okay, super. Die haben wir alle gesehen.
Ja. Also Jean Reno ist meisterhaft, ich würde sagen, mit einer der besten darstellerischen Leistungen 90er Jahre aus meiner Sicht, weil der auch diesen Wechsel so verführt. So, er ist halt immer so, hat was Unsicheres, was Kindliches. Und das Schöne ist, das behält er sich auch irgendwie bei, wenn er als Profi aktiv ist. Also es gibt zu Beginn im Prolog diese schöne Szene, wenn er diesem Typen das Messer in die Kehle hält und dann das Telefon überreicht. Und sobald er auch nur ein bisschen aus seiner, ich will es nicht Komfortzone, aber aus seiner Killerzone rauskommen muss, fühlt er sich komplett unwohl. Und das macht er so perfekt. Es ist schon traurig, wenn man sich so anguckt, was er in den letzten Jahren so gedreht hat, weil er ja dann irgendwann so in Richtung mehr so Actionstar und Thrillerstar abgedriftet ist und wahrscheinlich gutes Geld verdient hat. Und das hat er auch, also Gott sei Dank für ihn. Aber so gut wie in Leon der Profi war er, glaube ich, nie wieder. Ich glaube wirklich, das ist seine Rolle.
War vielleicht in Godzilla noch.
Nein, aber muss auch tatsächlich diese Bandbreite, die er da auch so darstellt, von ich finde das ja, er ist ja auch sehr gefühlvoll, wie er mit Mathilda umgeht, aber ich finde auch, es gibt diese Szenen, in denen es für einen selber, jetzt kommen wir schon wieder zu dem Thema, aber trotzdem, wenn zum Beispiel Mathilda vor ihm ist und Madonna und danach Marilyn Monroe nachahmt und sie sozusagen dieses Seducing hat, so, dass er dann wegschaut und total unsicher ist. Und dieser total unsichere Junge, der da wegschaut, das ist der gleiche Junge, der mit diesen wunderbar offenen Augen im Kino sitzt. Das ist fantastisch. Und ich kenne den auch nie, dass er diese Bandbreite gleichzeitig mitgespielt hat mit dem Typen, der dem fetten Mafiosi das Messer an den Hals hält, und ihm dann sozusagen erklärt, was er immer, zu tun
als
hat.
Als sie auch ins Hotel einchecken und der Typ sagt dann, ja, du musst was ausfüllen. Und er steht einfach wie Ochs vom Berg, wo ich mir dachte, musste der noch nie in ein Hotel? Also hat er wirklich seine Stadt, seitdem er in New York ist, wieder verlassen? Seine Wohnung? Weil er war ja vollkommen mit dieser...
Tony ist besser als jederes Hotel. Da muss man nichts ausfüllen.
Also...
Kein Papierkram bei Tony. Tony wird ihm auch sicherlich die Wohnung
besorgen. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, glaubt ihr, dass Tony wirklich nett zu Leon war? Oder hat er ihn ausgenutzt? In der Hoffnung, dass Leon irgendwann umkommt und das Geld dann für sich einsacken kann. Weil ich war mir die ganze Zeit bei der Rolle von Tony nicht darüber im Klaren. Was ich übrigens auch spannend finde. Ich fand es schön, drüber nachzudenken.
Ja, aber kein Schwarz und Weiß. Kein Schwarz und Weiß. Es ist nicht so, dass er ihn, glaube ich, nur ausgenutzt hat. Und ich glaube auch nicht, dass er ihn einfach nur gemocht hat als Killer. Ich glaube, es ist beides. Er wird seinen absoluten Nutzen davon gehabt haben, dass er jemanden hat, der den Job übernimmt. Und er wird sicherlich seine Provision eingestrichen haben, Kohle zu kassieren. Und er hat ihm sicherlich auch gutes
Geld. Nee, pass auf. Mir geht es nicht darum, ob er Provision gekriegt hat oder so. Ja. Mir geht es eher darum, weil er ja in einer Tour sagt, Leon, du kannst nicht mit Geld umgehen. Ich behalte dein Geld. Wenn du was brauchst, komm zu Tony.
Ja, aber da ist halt die Sache, wo ich das immer so aufgefasst habe, dass es vielleicht wirklich so war, weil er dieses Kindliche hatte. Also ich würde, weil er hat ja so den nicht den Geist, aber so die Ausstrahlung halt oft von eines Elfjährigen, und ich würde einem Elfjährigen keine 5000 Dollar in die Hand drücken, ja. Aber ich, das Tony ist auch so eine interessante Figur, weil, wie Max sagt, nicht schwarz und nicht weiß, und er hat ihn ja auch quasi verraten, so habe ich es zumindest verstanden, weil er ja auch mit Stansfield.
Moment, er hat ihn verraten, aber wir sehen seine Gesichtsfärbung, ne? Also er hat ordentlich blaue Flecke bekommen, die haben ihn schon in die Mangel genommen.
Aber auch da kann man natürlich sich fragen, hat er vielleicht nicht auch ein bisschen Schiss, dass wenn Leon
Die Sache ist ja dabei auch gewesen, es war ja von vornherein klar, als Stansfield zu Tony geht, dass er wusste, dass Tony weiß, wo Leon ist. Also es gab ja keine andere Option. Und ich glaube, Tony hätte ihn nicht verpfiffen, weil er ja nicht freiwillig gesagt hat, hier, pass auf, der befindet sich in dem und dem Hotel. Sondern er hat ja wirklich was davongetragen. Er hat ja das blaue Auge, die ganzen Striemen, also das Gesicht hat ja mehrere Farben des Regenbogens mittlerweile angenommen. Und er hat auf jeden Fall kassiert. Mhm. Nur,
Und ich glaube, das ist genau das Ambivalente. Tony ist immer noch am Leben, aber er hat kassiert. Und ich glaube, er hat ihn nicht sofort verpfiffen, aber er ist auch nicht für ihn gestorben. Das heißt, die Wahrheit liegt, glaube ich, wie auch in seinem ganzen Verhalten dazwischen. Ich glaube, er ist weder das eine komplett oder das andere komplett. Er war nicht der beste Freund, aber er war auch nicht der Arsch, der ihn sozusagen nur abgezogen hat.
Und das macht ihn halt so interessant. Bevor wir jetzt mal zu einer anderen Figur kommen, die uns noch fehlt, würde ich über gerne etwas reden, was mir jedes Mal, wenn ich das Film gucke, irgendwie, warum auch immer, verdammt viel Spaß macht. Nämlich, ich nenne es mal die... Max macht ein Bier auf, Moment. Sehr schön. Die Trainingsmontage von Leon der Profi, nämlich da, wo wir sehen, wie Mathilda mit Leon halt Leons Tageswerk ausführt. Und ich finde, das ist so schön. Weil zum einen ist es ein bestialisches Geschäft, zum anderen bringt sie ihm auch noch ein bisschen was bei. Und so blöd es klingt, sie bringt ihm halt Menschlichkeit bei, denn sie zerstört ja die Drogen. Und er ist dann ganz verdattert und sagt so, aber das ist das, warum? Und sie sagt dann so, ja, du sagst doch immer, keine Frauen, keine Kinder. Was glaubst du, was das anrichtet, ne?
Ja.
Und da sehen wir auch den Ringtrick zum ersten Mal. Und das wusste ich gar nicht. In der Kinofassung fehlt die Szene wohl, wo, beziehungsweise die Szene ist drin, aber sie ist in Director's Cut ein bisschen ausführlicher. Und vielleicht heißt er auch deswegen Director's Cut, weil derjenige, der da rumfeuert aus der Dunkelheit, ist Luc Besson.
Die Trainingsmontage finde ich super. Mhm. Ich finde diese, dass es eigentlich so einfach ist, da einzubrechen. So, du klopfst einfach an, du lässt dein kleines Mädchen vorsprechen und er kneift einfach die Kette durch, finde ich super effektiv. Wobei ich mich gefragt habe, ich glaube, die haben in der Montage 20 Türen aufgemacht. Müsste nicht irgendwann mal die Polizei dahinter kommen, so dass es da jemanden gibt oder sowas?
Ja, wobei man auch sagen muss, Leon lebt in einer eigenen Fassung von New York, würde ich mal behaupten. Deswegen kann ich
das war jetzt auch mehr Spaß gemeint, so aber will. Es ist
was ich halt wirklich auch toll finde, ist die Szene, wenn sie diese Scharfschützenübung macht, wo ihr sagt, pass auf, du fängst mit dem Gewehr an und das Zielvisier, die Klappe bleibt unten, das reflektiert ist, und wenn du ein richtiger Profi bist, dann ein Messer und so, ganz großartig. Und auch wenn sie dann diesen Drogendealer überfallen, da gibt's diese eine Szene, die einfach so großartig ist, gespielt von Jean Reno, weil er so in einer Sekunde so den Lehrer macht, den Gutmütigen, und in der anderen Szene dem Typen sagt, so beiß auf die Knarre und wenn du sie rausnimmst,
bring sie um. Das ist so effektiv. Und das habe ich danach nie wieder gesehen. Also ich finde das so logisch. Du kommst rein und lässt den Typen auf deinen Schalldämpfer beißen und sobald er loslässt, schießt du. Und wie einfach der andere Typ dann damit unter Kontrolle ist, fand ich... Hat mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Habe mir nur gedacht, komisch, dass es danach nicht wieder zu sehen war in irgendwelchen anderen Filmen. Weil simpel, sehr simpel und effektiv.
Hattet ihr das Gefühl, dass noch so das Europäische bei Leon durchkam, obwohl er in Amerika spielt?
Das ist eine durch und durch französische Produktion, die halt, glaube ich, in New York gedreht worden ist und aber, glaube ich, auch Teile, glaube ich, in irgendeinem Studio in Europa. Und ich finde, das ist schon europäisch, alleine durch die Geschichte zwischen Leon und Mathilda. Ich glaube, in der amerikanischen Produktion wäre das viel klarer rausgestellt worden, dass sie nur Freunde sind. Aber ich finde
auch so der ganze Look, wie die Räume aussehen, die Kleidung alleine von Leon. Ich finde, du siehst, also eigentlich möchte ich die ganze Zeit glauben, dass es eben ein rein französischer Film ohne USA-Beteiligung ist irgendwie. Hm.
Ist es ja auch. Also klar, Danny Aiello ist ein amerikanischer Schauspieler oder Schauspieler gewesen, ist ja mittlerweile verstorben. Natalie Portman ebenfalls. Und es wurde auch in Englisch gedreht. Übrigens, Jean Reno hat sich wohl in der französischen Fassung selbst synchronisiert. Aber für mich ist das ein französischer Film.
Ja, finde ich nämlich auch.
Der hat was Französisches, weil, ne? Und ich meine, Luc Besson, man kann über den Mann streiten, aber das war halt der Filmemacher, der so Hollywood nach Frankreich gebracht hat in den 80er, 90er.
Aber war das nicht auch so der Film, mit dem man ihn heute noch assoziiert, nach dem Motto, er hat was gerissen und sein...
Also er hat davor schon Nikita und Im Rausch der Tiefe und auch Subway waren Kulthit in seiner Heimat und danach Das fünfte Element. Das waren so seine großen Filme.
Ja, gut, Das fünfte Element, ja, okay. Hätte ich noch auf dem Schirm gehabt. Kurze Frage, das war jetzt das erste Mal, dass mir das in Anführungszeichen als negativ, wie gesagt, ich liebe den Film, aber was mir so ein bisschen, der Anfang. Wenn man den Anfang sieht und sieht, wie dieser fette Mafiosi, der sozusagen aus dem Weg geräumt werden muss, da sozusagen dann sich mit seiner Ische da vergnügt und seine Kollegen da überall sind. Übrigens auch wieder mit einem Siegfried und Roy. Lange Haare bei den Bösewichten, muss sein. Ich fand, das war so ein bisschen cheap. Diese Räumlichkeiten, wo sie da waren und diese, jeder hat jetzt einfach mal schnell eine Uzi in der Hand und das war alles ein bisschen, das war das erste Mal, dass mir so ein bisschen aufgefallen war. Ich fand, das sah alles so leer, so detaillos, so irgendwie so ein bisschen schwach. Natürlich, der Auftritt von Leon, wie er draußen ist, durch die Jalousien ballert und dann sieht man kurz, wie er mit dem Auge mal reinschaut.
Oder
auch ein Klischee. Tonto. Egal. Aber dann auch der, wie er von hinten kommt und das Messer um seinen Hals legt. Grandios. Will ich gar nicht, finde ich super, ja. Aber so ein bisschen, so die ganze Szenerie ist mir so ein bisschen abgefallen also, gegenüber dem Rest.
Ich verstehe, was du meinst. Und mich hat das tatsächlich erinnert an den Anfang von The Punisher mit Dolph Lundgren. Das geht nämlich da eh nicht zur Sache. Aber ich finde das Opening ganz cool, weil es dir relativ klar macht, welche Fähigkeiten Leon besitzt, ohne sie exakt genauso zu zeigen. Er ist ja plötzlich immer irgendwo da. Auch Situationen, wo du denkst, wie macht er das? Hängt er jetzt die ganze Zeit da am Treppengeländer und wartet, bis der eine dann richtig runterkommt, er zieht ihn dann in die Tiefe. Aber ich finde, dass der Anfang, den finde ich passend, weil er macht aus Leon ein Mysterium. Das ist ja ganz oft so, dass Profikiller in Filmen immer so das große Mysterium, der schweigsame Typ. Und das bricht er ja dann später, wenn er klar wird, dass Leon einfach nur ein verdammt einsamer, kindlicher Typ ist, der vermutlich, wenn er die Wahl gehabt hätte oder wenn sein Leben nur ein bisschen anders laufen wäre, in Italien vermutlich, was weiß ich, Schuster, Bäcker also oder Koch
Dinge
gewesen wäre.
Zu deiner These, Max. Mhm. Ich stimme dir da überhaupt nicht zu. Zum einen, es wird ja ganz klar etabliert, die sind in einem Hotel. Also es ist ja keine Wohnung, wo die sich befinden. Es ist irgendein Hotel. Dass diese Räumlichkeiten dann irgendwo leer und detaillos sind, finde ich nachvollziehbar.
Ja, aber mit Videokamera, Überwachung und installierter Waffenanlage. Also es ist ein bisschen, gefühlt ist es eine Penthouse-Wohnung.
Ja, Udo Lindenberg wohnt
das,
auch.
Das ist nämlich das Nächste.
Und bei Udo Lindenbergs Wohnung sieht es hier nicht anders aus.
Weil ja auch irgendwo, ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, okay, das ist ein richtig hohes Tier, der Typ. So dieser dicke Mafiosi. Und dass dann natürlich seine ganzen Leute da mit Uzi da rumstehen, kann ich dir nicht beipflichten. Aber, bevor du jetzt hier gleich dein Rant ablässt.
Habe ich mir früher eben auch.
Weißt du, warum der Anfang so unglaublich enorm wichtig ist? Ich glaube, wenn du diese Anfangssequenz irgendwie anders gedreht hättest oder vielleicht nicht so over the top, wie sie dargestellt ist, wäre das Finale ein ultimativer Bruch innerhalb der Geschichte und würde überhaupt nicht funktionieren. So.
Ich möchte in keiner Weise sagen, dass diese Anfangsszene ihren Sinn nicht vollkommen erfüllt.
Nicht in dem Ton, mein Freund. Nicht in diesem Ton.
Es ist absolut richtig und es ist absolut wichtig, wie er da dargestellt wird. Und an der Inszenierung von Leon habe ich auch kein Problem. Es geht mir nur sozusagen um dieses Szenario irgendwie von der Ausstattung, von der Raumwahl und auch von dem Bösewicht. Du sagst, das ist auch sowas, da unterscheiden wir uns. Du hast gerade gesagt, du fandest, das ist so ein richtig hohes Tier. Und für mich war das einfach nur ein Krieg,
aber fettes dann hätte Schwein, er nicht überlebt.
Wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er in irgendeiner Form Charisma hat, Leute um sich scharen kann.
Sonst hätte er nicht überlebt, kann,
weil er so das Mastermind ist.
Es muss einen Grund gehabt haben, warum Tony sagt, okay, du bleibst am Leben.
Eben. Ja, richtig, stimmt. Und ich finde, es passt nicht zu dieser Person und dem Cast. Natürlich, ich verstehe, was du meinst. Es ergibt Sinn für die Story. Ich finde nur, der Typ strahlt für mich in keinster Weise das aus, was er sein soll.
Ja, okay. Trotz alledem, es ist, okay. Die Argumentation kann ich nachvollziehen. Mich hat's überhaupt nicht gestört. Aber eben, worauf ich hinaus will, ist, dass genau dieses, auch was du sagte, dieses Mysterium Leon aufbauen, dass er da eben da eine Stunde da am Treppengeländer hängen kann anscheinend. Das ist so wichtig fürs Finale, weil ich finde so schon in dieser schon fast ruhigen und kleinen Geschichte ist die finale Konfrontation, sie passt gut rein, aber ich glaube auch nur, weil am Anfang etabliert wird, was Leon alles kann.
Und da will ich dir gar nicht widersprechen.
Ich hätte mir das Einzige, glaube ich, was ich in dem Film besser machen würde, ich hätte in der Mitte noch eine Actionsequenz, glaube ich, eingestreut. Weil die Action ist famos. Ich finde die Anfangssequenz famos, das Finale ist wow. Ich hätte gerne noch eine kleine Actionszene, glaube ich, gehabt. Und dann wäre der Film für mich so ein 10 von 10.
Dass wir bei den Chinesen den einen Polizisten umbringt, fand ich, war auch wieder das gleiche Mysterium. Leon taucht auf und bringt die einfach um. Das hätte man sicherlich vielleicht noch ein bisschen größer machen können, um den Kühne zu befriedigen.
Ja, weißt du, es gibt da so eine Elite-Szene, da kommt dann Leon nach dem Chinesen-Job zu Mathilda und sagt, pass auf, ich habe die Chinesen umgebracht und so habe ich es gemacht. Zuerst bin ich da angegangen, dann bin ich da angegangen, dann bin ich da angegangen, dann habe ich den angelockt, dann habe ich den erschossen, dann den erschossen, und so war's.
Der Kühne-Cut ist der Schuckart.
Das ist der Kühne-Cut. Das wollen wir für den Kühne haben, die Action-Szene, ne?
Ach so, okay. Folgendes, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist ja Trainspotting. Da gibt es ein paar sehr schöne Szenen, wo man Drogen nimmt. Aber die schönste Drogennehmszene ist in Leon der Profi, nämlich Gary Oldman als Lieutenant Norman Stansfield, das absolute Drogen-Kopf-Frack, das sich so diese Pillen reinpfeift und dann mit diesem Kopf so. Und ich will ehrlich sein, ich habe es schon ein paar Mal gemacht, dass wenn ich irgendwie Kopfschmerzen habe und mir eine Ibo reingepfiffen habe, das dann auch so nachgespielt habe, einfach für den Effekt.
Und hat es geholfen?
Nein. Meine Fresse, Gary Oldman, ich würde sagen, er overacted, aber er overacted im guten Sinne. Und Norman Stansfield ist einfach nur, er ist schwitzig, er ist widerlich, er ist asozial, er ist richtig böse und er ist großartig.
Jein. Die Figur ist
gut, er hat nicht so eine schöne Frisur
wie in das fünfte Element, das gebe ich dir. Figur, ich mag ihn als Antagonisten. Sein Overacting finde ich stark. Es hat unglaublich geile Szenen mit drin. Das Einzige, was ich ihm tatsächlich zu keiner Sekunde abnehme, ist, dass er irgendein höheres Tier bei der DEA ist. Weil jeder, also wirklich jeder, der eine Minute mit Gary Oldman in dieser Figur verbringt, weiß ganz genau so, der hat Dreck am Stecken.
Ja, seine ganze Entourage ist ja wirklich das Letzte. Aber das stört mich nicht, weil ich finde halt nicht, dass Leon der Profi die Wirklichkeit, die Realität abbildet, sondern einfach so eine.
Ich glaube, ich wäre damit besser klargekommen, wenn es die Szene bei der in dem Polizeirevier nicht gegeben hätte.
Mach's dir leichter, Kühne. Mach's dir leichter. Stell dir vor, er war nicht immer so und er ist gerade erst in den letzten Jahren, Monaten, vielleicht in einer kurzen Zeit zu dem geworden, was er ist. Und wir wissen ja aus Scarface, don't get high on your own supply. Und er hat's einfach zu weit getrieben und wäre Leon nicht gekommen, hätte ihn die interne Polizeiermittlung schon noch dran gekriegt. Aber ich glaube, wir sind gerade auf dem Höhepunkt des vollkommen verrückten Lebens von Mr. Stansfield.
Ja, okay. Nein, es ist ja jetzt auch keine wirkliche Kritik an dem Film. Aber so wie der wirklich drauf ist und er spielt, ist fantastisch. Es ist so, alleine wenn der am Anfang da vollkommen auf Drogen durch die Wohnung läuft und alles abknallt, was sich bewegt. Es ist so stark geschauspielert. Es macht einfach Bock, ihm zuzusehen.
Oh, ey, ganz ehrlich, Diese, diese Szene ist so krass, weil, das habe ich jetzt gelesen, und zwar, er sagt jetzt zu diesem Mathildas Vater, er kommt morgen Mittag zurück. Und dann ist alles geregelt.
Bis 12 Uhr sind wir Freunde.
Und der kommt um 11.58 Uhr und der ganze Raid geht genau 2 Minuten. Und was ich halt so krass finde, ist so, auch wie er die Leute erschiebt, dieser Schrotfinder, er geht dann nochmal so zurück und nochmal, ah, da ist hier dann dieses, mit dieser Imbrunst, mit der er die Leute da erschießt. Das ist so, oh, also, großartig, aber ja, auch widerlich. Also, never get high on your own supply, das passt. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt mit meinen E-Books ein bisschen aufhalten muss.
Ja, aber ich finde es so schön, dass du es schon vorhin aufgezählt hast. Er ist schwitzig. Er ist widerlich. Er hat ja so seine ganz eigene Art. Ja. Und ganz ehrlich, wenn er sich umdreht, wenn er die Musik hört, dann die Droge nimmt und sich dann irgendwie umdreht und diesen Schlafzimmerblick hat. Und du denkst dir einfach nur, fuck, der ist so durch. Mit dem kannst du nicht normal reden. Du hast Angst, dass er jederzeit dir eine langt, ist ja, macht ihn vollkommen unberechenbar. Das ist auch wunderbar. Und ihm fehlt dann auch zum Beispiel jetzt das Kultivierte, um an einen gewissen Hans Gruber zu erinnern. Aber ich finde, was ich auch liebe, ist diese Szene, wo er halt über Beethoven und über Mozart redet. Ganz ehrlich, so wie er darüber redet, ich habe mir danach versucht, Ouvertüren von Beethoven reinzuziehen.
Und zwei interessante Sachen. Das erste ist, es war komplett improvisiert. Und das zweite ist, im selben Jahr hat Gary Oldman Ludwig van Beethoven gespielt.
War nicht auch die Szene im Finale improvisiert?
Welche?
Was brüllt er denn noch? All of them? Oder nur all?
Ach so, ja, ja.
Everyone, genau. Ja, ja.
Everyone, genau, genau. Ja, ja. Und Gary Oldman hat in meinem Interview gesagt, dass das der Satz ist, ja, der irgendwie genau am meisten zitiert wird.
Also, pass auf, da kommt da der Typ vom SWAT-Team an, wenn die das Hotelzimmer von Leon belagern. Und dann geht er zum Stansfield runter, aha, und sagt, was sollen wir tun? Und dann sagt Stansfield, bringt mir alle. Und er so,
hä?
Ja, okay. Wie? Und dann guckt ihn Gary Oldman nur an und sagt, everyone! Im Übrigen im Deutschen super scheiße übersetzt. Und es war wohl so, dass er das eigentlich ganz ruhig und so richtig so, also er sollte das sehr ruhig und sehr gedeckt sagen, damit das noch ein bisschen psychohaft darüber kommt. Und das müsste so die 30. Aufnahme oder so gewesen sein, wo er immer nur das Wort everyone sagen sollte. Und immer war es nicht gut genug. Und dann hat er den irgendwann einfach angebrüllt, weil der war so richtig am Ende, der hat einfach gar keinen Bock mehr gehabt und brüllt ihn eben an. Und dann haben alle gesagt, jo, ist gekauft, die nehmen wir.
Ja, schön, ja, sehr schön. Ist fantastisch, ja.
Also es ist schon eine Leistung, wenn man wirklich drei so herausragende darstellerische Performances in einem Film unterkriegt, ja, die sich aber auch nicht gegenseitig ausbremsen, jetzt, sondern sich mehr beflügeln
hätte und
sich ergänzen.
Klar, für Natalie Portman ist es die erste Rolle gewesen. Jean Reno hat aber vorher schon in französischen Streifen mitgespielt. Aber ja, okay, gut.
Klein, im Rausch der Tiefe zum Beispiel.
Relativ bekannt. Aber der, auch Gary Oldman war auch noch nicht auf dem Zenit, oder?
Also er war noch nicht so bekannt, aber er hatte schon ein paar wichtige Rollen, zum Beispiel wie hier, genau, True Romance war es, oder Sid und Nancy. Und
ja, ja, der ist später. Sicher, der ist später.
Glaube, nee, Air Force One war später, aber Leon der Profi war so einer der Filme, der ihn wirklich auch international noch mal ein bisschen bekannt gemacht hat.
Dann, ja, aber dann guck mal, dann hast du eben drei Schauspieler, die eben noch nicht ganz oben angelangt sind und von allen dreien vielleicht mit auch die beste Performance in ihrer Darstellung, ne?
Hm. Ja.
Ja.
Ich würde mit euch noch gerne über das Ende reden. Ich finde, das Ende ist ikonisch, das Ende ist herausragend, es ist ein trauriges Ende, Leon überlebt ja nicht, Stansfield aber auch nicht, der Arsch. Und dieser Ringtrick, also kurz zur Erklärung, wer es nicht gesehen hat, in einer Szene sehen wir, wie Leon Mathilda vom Ringtrick erzählt, es sei einfach nur, er wirft eine Handgranate und was übrig bleibt in der Hand ist halt der Ring der Handgranate. Und dann kommt es am Ende halt zur Erstürmung des Gebäudekomplexes, wo Leon wohnt, und er scheint es zu schaffen, weil er sich die SWAT-Uniform eines verletzten Polizisten übergeworfen hat und wird dann beim Rausgehen aber tatsächlich von Stansfield hinterrücks erschossen. Und ich liebe diese Szene einfach, wenn Stansfield so triumphal über ihm steht und so richtig so biestig und arschig mit seiner verschwitzten Visage ganz nah an Leons Gesicht drankommt und Leon so mit dem letzten Hauch des Lebens, was er noch hat, sagt, das ist von Mathilda und ihm das Ding in die Hand drückt und er guckt in die Hand, sieht diesen Ring und sagt, scheiße, und dann boom. Ich habe mal jemanden kennengelernt, eine Dame, die ich sehr schätze, die mir mal gesagt hat, sie mag den Film, aber das Ende findet sie scheiße. Sie hätte es besser gefunden, wenn Leon überlebt hätte und mit Mathilda zusammen, also die weitergemacht hätten. Und ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, das Ende ist so, wie es ist, perfekt.
Hast du eben, also ich, wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass es sehr, sehr gut umgesetzt ist, auch mit der Beziehung zwischen den beiden. Ich empfinde das ja nicht als ganz so, ne? Wie Max es sieht.
Wie hält seine Freundin nochmal kühle?
Nein, ich finde ja immer noch, dass der Film sich, das war jetzt ein Spaß. Der Film, der ist bis zum Schluss, ist er noch so, dass er mit dieser Beziehung so umgeht, dass du da zwar vielleicht einen kleinen Interpretationsspielraum hast, aber er geht noch sehr, sehr gefühlvoll damit um. Wenn Leon überlebt hätte, wäre, du brauchst da gar nicht die Fäuste ballen, Max, ich sehe dich.
Nein, ich finde, was du sagst, er geht damit gefühlvoll um.
Ja,
das ist unfassbare Stärke in dem Film. Also, nein, gerade wenn es so wäre, dass die beiden eigentlich eine amoröse Beziehung hätten, dann würde dieser Film es eigentlich wunderbar und gefühlvoll darstellen. Und dann wäre das eigentlich eine fantastische Stärke. Dann wäre es eine Stärke des Films, eine Beziehung zwischen einem Erwachsenen und einem 12-jährigen Mädchen, was für uns alle furchtbar unangenehm und wir fänden es ganz schrecklich, wenn das so wäre. Aber auf der anderen Seite.
Ja. Und wir reden heute auch richtig über Pädophilie.
Darf ich ganz kurz, ich muss das kurz erklären. Ja, Kühne, ich muss kurz rein. Darf ich da ganz kurz einhaken? Tut mir leid, das ist mir jetzt wichtig. Das habe ich gestern Etienne schon erklärt.
Die Welt hört jetzt
allen erklären. Pass auf. Okay. Ich habe vor kurzem. Ich habe vor kurzem die Serie
Broadchurch gesehen.
Weiß nicht, ob ihr die kennt. Broadchurch ist fantastisch. Es wird
super. Klingt schon nach so einer richtig spaßigen Serie.
Im Verlauf der Serie. Nein, ja, ist jetzt die Inhaltsangabe.
Du die gehst. Serie ist fantastisch.
Die Serie ist fantastisch. So.
Gute Unterhaltung.
Und im Verlauf, also es geht darum, ein Junge wird umgebracht in einem Dorf und Ermittler versuchen herauszufinden.
Ich kenne sie, ja. Geht. So.
Und dann gibt es die Handlung, dass ein Mensch im Dorf, findet dann die Presse heraus, dass dieser Mensch im Knast war, weil er eine Beziehung zu einer Minderjährigen hatte. Und wie sich dann im Verlauf herausstellt, ist, dass diese Beziehung zu der Minderjährigen so war, dass die Minderjährige 15 war und er war eben älter und 2 Monate später wäre sie 16 gewesen, dann wäre es nach britischem Recht sozusagen irgendwie in Ordnung gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er war in dem Zusammenhang. Das Ding ist nur, er war im Knast, er gilt als pädophil und das ganze Dorf schikaniert ihn, dass es für ihn wirklich dann am Ende schrecklich ausgeht. Ich will jetzt nicht mehr spoilern. Der Punkt ist nur, er hat sie danach geheiratet. Also er ist in den Knast gegangen, kam aus dem Knast raus und hat sie dann geheiratet. Und was die Serie sozusagen damit zeigt, ist, es kann sozusagen eine Liebesbeziehung geben, die sozusagen darüber hinausgeht. So. Und ich finde, dass es eine der Stärken an Leon der Profi ist, dass es sozusagen eine unfassbare, natürlich ist es so, dass sie auch nur diese ganzen Gefühle hat, weil sie alle verloren hat, dass sie sozusagen versucht, all ihre Liebe und alles, was sie an Zuneigung hat, in Leon hineininterpretiert. Sowohl ein Vater, den sie in dem Sinne eigentlich nicht hatte, eigentlich die ganze Familie, alles und natürlich auch ihre ersten amorösen Gefühle, die ist am Anfang ihrer Pubertät, dass sie all das quasi in Leon hineininterpretiert. Und natürlich ist es keine Beziehung, die wir alle unterstützen könnten. Es ist aber trotzdem etwas, dass dieser Film an einem Tabu rührt. Und ich finde es eigentlich fantastisch, dass er es auf einer sehr gefühlvollen Ebene tut, dass wir auch, wenn wir uns sozusagen dabei komisch fühlen, es zu sehen, es doch unglaublich sensibel und nachvollziehbar dargestellt ist. Und das ist meines Erachtens eine große Stärke, dass auch wenn es sozusagen so ist, dass wir es alle nicht mögen und wir alle irgendwie das Gefühl haben, das finden wir nicht in Ordnung, wir uns aber am Ende, wie ich schon gesagt habe, selbst mal hinterfragen sollten, dass wir das Schlimmste finden, obwohl der Typ die ganze Zeit Menschen umbringt. Gut, das wollte ich nur gesagt haben. Diese Tabus müssen angesprochen werden. Und wir müssen mehr darüber reden,
okay, in unserer Kultur. Finale.
So, Kühne, was sagst du zum Ende?
Sie hörten einen Kommentar von Max
Schuck.
Entschuldigung. Mir ist noch eine Szene eingefallen. weil wir jetzt Matilda immer so als Kind dargestellt haben, aber sie kann ja auch richtig badass sein. Ich liebe die Szene, wenn diese drei gleichaltrigen Jungs ihr irgendwie Geld abnehmen wollen und sie sie relativ auflaufen lässt. Und zwar mit der besten Art und Weise, nämlich sie gibt ihnen Geld, aber gleich für Voraus
bezahlt
sie und will einfach in Ruhe gelassen werden. Schöne Szene.
Finde ich tatsächlich ganz schwach. Ich muss nachdenken. Und dann schaut sie ganz lange konzentriert in die Kamera. Geht mir heute noch auf den Sack. Das ist eine der Szenen, die ich nicht leiden kann. Ich muss nachdenken. Das ist so pseudo.
Ich wusste es. Ich finde es immer. Den einen Schwachpunkt bei Schucki finde ich.
Aber die Szene, ich muss nachdenken. Und deswegen sitze ich hier draußen, statt wie jeder normale Mensch, der nachdenken will, einfach woanders hingeht, wo er nicht genervt wird. Aber ich muss nachdenken. Habe erstmal gezeigt, wo der Hammer hängt, nämlich 100 Flöhe.
Also, worauf ich gerade hinaus wollte, vor etwa 7 Minuten.
Ja.
Der Tod von Leon ist eigentlich nur die logische Alternative, weil ich mir nicht, ich weiß nicht, wie es weitergegangen wäre, wenn er überlebt hätte und wie ich dann oder mit was für einem Gefühl ich dann aus dem Kino rausgegangen wäre, weil ich finde es auch irgendwo nett, dass du eben nach dem Finale und nach dem Tod von Leon siehst, dass zumindest Matilda versucht, wieder ein normales Leben zu führen. Und dass mir der Film eben zeigt, okay, vielleicht ist es jetzt eine kurze Episode, dass sie dort mit einem Profikiller zusammen war, aber jetzt wieder irgendwo in Anführungsstrichen resozialisiert wird oder resozialisiert werden sollte. Und dementsprechend glaube ich, dass der Tod von Leon die einzigst logische Konsequenz des Ganzen ist, um dem Ganzen nicht so eine Art Trash-Faktor zuzusprechen. Oder dass du mit so einem unguten Gefühl rausgehst, weil wenn der Film jetzt geendet hätte und Matilda hätte gesagt, Leon, ich übernehme dein Vermächtnis, dann hätte ich irgendwann Leon 2 oder Leons Tochter oder Matilda, Leons Tochter oder sowas und hätte dann einfach so einen billigen Action-Abklatsch oder sowas gehabt. Und so ist einfach das ganze Ding in meinen Augen rund und ich finde den Tod von Leon finde ich nur logisch und nachvollziehbar.
Ich finde aber noch ein wunderbares Element an diesem Ende, oder was heißt wunderbar, aber es ist auch wieder so zweideutig und auch schwierig und eben nicht einfach, ist, dass diese Frau in dieser Schule zu ihr sagt, und jetzt sag mir bitte die Wahrheit. Und sie sagt als Wahrheit, was auch die Wahrheit ist, ich habe bei einem Profikiller gelebt und habe sozusagen mit dem zusammen, was weiß ich, was gemacht. Und wir wissen eigentlich nicht, natürlich, sie geht raus, pflanzt die Pflanze an.
Sie hat keine Tasche dabei, als sie rausgeht.
Aufgenommen
sie geht mit Tasche in die Schule, aber geht ohne Tasche raus.
Ja, okay, aber und doch ist es fraglich, ob in dem Moment diese Frau, die ihr zuhört und die ihr ja Gutes will, und das nehmen wir ihr ab, in dem Moment ihr glaubt. Oder ob die Frau sagt, okay, schade, du bist noch nicht bereit dazu, die Wahrheit zu sagen, okay, dann erzähl deine Geschichte von dem Profikiller, du bist jetzt trotzdem hier bei uns, weil ich will dir trotzdem sozusagen diese Chance einräumen. Und es ist eben eine Sache, dass man eben sagen kann, sie kann mit der Wahrheit nicht weiterkommen. Und das finde ich immer schwierig, wenn Menschen mit der Wahrheit nicht weiterkommen können, weil sie diese Geschichte erzählt. Und wer glaubt ihr das schon? Kommt ein 12-jähriges Mädchen zu mir, sagt, ich habe jetzt ein Jahr bei einem Profikiller gelebt, würde ich sagen, ja, witzige Geschichte. Also, das finde ich ist nochmal so ein kleiner
ambivalenter Aspekt. Song, ich hatte Ende. Tränen in den Augen, als auf einmal dann der Song anfing.
Ja.
Also es ist generell ein großartiger
Sing,
Song.
Sing, Shape of My Heart. Ja.
Nach den, oder bei den letzten Bildern und nach diesem Film und nach der Geschichte, die wir da miterleben, es ist wirklich so ein, also es kommt äußerst selten vor, ich bin eigentlich derjenige, der direkt, sobald der Abspann einsetzt, dann auch Stopp macht, wenn ich weiß, es kommt kein Aftercredit oder so. Da saß ich tatsächlich noch und hab's laufen lassen, weil dieser Song auch so geil die Gefühle des Films irgendwie noch so widerspiegelt hat. Also es war schön. Es war wirklich einfach sehr, sehr schön.
Ja. Kühne, du hast ja gerade eben gesagt, Matilda irgendwie als Profikillerin
unterwegs. Und ich wusste sogar, dass ein Film, der später rauskam, eigentlich als quasi Sequel gilt?
Genau, Jean-Luc Besson hat ja irgendwann seine eigene Firma Europa Corp, glaube ich, heißt sie oder hieß sie, die ist mittlerweile, glaube ich, Insolvenz gegründet. Und die Rechte an Leon hat aber Gaumont. Oder Gaumont, wie man es aussprechen möchte. Und weil die Trennung zwischen Gaumont und Luc Besson nicht so ganz friedlich und freundlich verlaufen ist, hat Gaumont die Rechte an Leon behalten. Deswegen konnte Luc Besson sein Vorhaben nicht richtig umsetzen, ein Sequel zu machen und hat es anders gemacht. Er hat einfach so ein so eine ähnliche Story gemacht, nämlich den, wie ich finde, absolut fürchterlichen Actionfilm Colombiana von Olivier Megaton. Das ist
verbrochen
der Mann,
der wir sagen, verbrochen
Taken
hat.
2 und 3 gedreht hat. Genau, verbrochen hat. Genau, und ja, das war ursprünglich mal angedacht als Art Leon-Sequel, beziehungsweise als Matilda-Film. Und meine Fresse, ich bin echt froh, dass Gomor die Recht nicht rausgerückt hat. Weil, muss man auch mal sagen, also pass auf, ich mag oder ich finde Valerian oder Valerian von Luc Besson richtig toll, aber ansonsten hat der davor und danach meist nicht mehr so geil abgeliefert, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, und danach hört es auch schon so langsam auf, ne? Ja. Gut, also Colombiana, guckt euch den nicht an, außer ihr wollt Qualen erleiden, dann wollen wir noch ganz kurz über die sehr effektiven Actionsequenzen reden? Wir haben schon gesagt, es gibt im Prinzip nur zwei große Actionsequenzen, der Anfang, den haben wir jetzt aber auch schon ausführlich besprochen, und das Ende, und da wird echt alles aufgefahren, was im Budget drin war. Und obwohl es sehr viel Action ist am Ende, ist sie sauber inszeniert, sie ist nicht hektisch und sie hat wirklich auch einen richtig geilen Impact, finde ich. Ich finde, jede Kugel, die einschlägt, da merkst du, da ist eine Wucht hinter. Und ich fieber jedes Mal mit, weil man will halt schon, dass Leon überlebt. Und deswegen ist das Ende noch mal so schön heftig,
das Ende ist,
weil er es
absolut
ja eigentlich fast geschafft hat.
Ihr wisst, ich bin Freund von großem Bombast. Da kann gar nicht genug explodieren und geballert werden. Und ich sitze eigentlich immer mit einem Grinsen da. Und dieses Finale ist an sich vom Setting her äußerst klein gehalten. Es ist aber so unfassbar intensiv gefilmt und aufgenommen, dass es dir einfach vorkommt wie so eine richtig dicke Actionsequenz, obwohl wir eigentlich nur einen Flur und einen Raum haben. Ne? Und ich finde es großartig. Alleine diese Spannungssequenz, wenn die ersten SWAT-Mitglieder in die Wohnung reingehen, die Wohnungstür geht zu und du hast keine Ahnung, was da gerade hinter der geschlossenen Tür passiert. Es ist absolut großartig. Also ich liebe das Finale und führt in meinen Augen auch eben dazu, dass der Film eben nochmal so herausragend nicht nur als Drama funktioniert, sondern eben auch dann als Actionfilm. Weil vielleicht glaube ich, gehört Leon so mit zu den Filmen, selbst wenn du jetzt sagst, dass du diese Drama-Aspekte, dass sie dir nicht ganz so gut gefallen, wirst du wahrscheinlich auch als Action-Fan sehr, sehr versöhnlich aus Leon aus dem Kino rausgehen, weil dieser letzte Eindruck einfach so bombastisch ist.
Ja, vor allem, weil du halt immer das Gefühl hast, du warst jetzt knapp 2 Stunden mit diesen Figuren, hast du das Abenteuer erlebt, sag ich mal. Und du weißt, es geht jetzt auch um was. Du bist, also mir ist es halt nicht egal, was da passiert. Ich will halt, dass beide da rauskommen. Und vor allem ist es auch so herzerwärmend, wenn er halt Matilda rettet und mit dieser Axt diese Wand aufbricht und aufschlägt und alles für Matilda. Und da muss ich sagen, da erinnert mich Leon auch nicht mehr an einen Freund oder einen Liebhaber, sondern mehr als an einen Vater.
Das ist die reine körperliche Überlegenheit. Nein, aber ich sehe es genauso. Also ich sehe es auch tatsächlich so, was Kühn eigentlich gerade schon gesagt hat, dass diese fantastische Action-Szene am Ende und auch, wie gesagt, von Leon in der Art und Weise am Anfang, das sind ja eigentlich nur zwei große Action-Szenen oder zwei Action-Szenen. Klar, die am Ende ist nochmal größer als die am Anfang, aber die reichen aus, als dass wir es komisch fänden, den Film einen Liebesfilm zu nennen, weil wir eigentlich sagen, das ist ein Actionfilm.
Tekencast, es ist der Tekencast!
Im Trashcast-Format, Entschuldigung, Trashcast, im Tekencast, Side-Props, im Tekencast-Format erwähnt wird, weil er ja eben diese Action-Szenen hat. Und es ist eigentlich prozentual an der Laufzeit sehr gering, was da wirklich an Action-Szenen
aber schön ist doch, wenn du einfach nur selbst so kurze, knackige Action-Sequenzen hast, aber die sind einfach sauber, die funktionieren, die sind einfach stark, lassen die meisten mich dann versöhnlich zurück.
Ja.
Ja, gut, ja. Das sowieso.
Wenn sie am Ende
aber
des Films sind.
und vor allem, was auch so schön ist, ist, dass diese Action-Sequenz zum Ende, es kommt immer noch ein bisschen mehr. Am Anfang denkst du, du hast es mit einem Dutzend SWAT-Mitglieder zu tun. Dann kommen da plötzlich Barrikaden, dann kommt da die Panzerfaust dazu. Irgendwann ist das ganze Gebäude umgestellt und du merkst einfach, dass da auch wirklich so der Druck du fühlst diesen Druck, den auch beide Protagonisten jetzt gerade da ausleben oder spüren müssen. Und das macht so großartig. Und das schaffen heutzutage nicht mehr viele Actionfilme. Also Paradebeispiel, wo es gut ist, ist der erst letztes Mal besprochene Stirb langsam, wo es auch immer so das hat alles so eine Art Dringlichkeit.
Ja, aber da hast du halt auch einen ganzen Film, der dich eigentlich mit einer Dramahandlung das aufbaut, damit du für die dann am Ende gut fühlen kannst. Und natürlich ist es so, dass auch Leon, wie auch schon ein gewisser Herr McLean, in dem ersten Teil zumindest, verletzbar ist. Also man sieht, wie er sozusagen es ist noch immer eine bombastische Szene.
Ja, sie großartig.
Sieht auf einmal, wie die Hand von oben die Tür zumacht. Das ist Bombe. Ja. Aber die zweite fantastische ist eben auch, dass er da oben bleibt. Die wissen ja noch nichts davon. Die wissen ja eigentlich nur, dass die Tür zugegangen ist. Ich glaube nicht, dass sie da gesehen haben, wie die Tür zugegangen ist. Und auf einmal kommt er von oben runter und ballert alle ab und wird dann in die Schulter getroffen. Und das ist genau das Gleiche. Er ist auch verletzlich. Er ist kein Actionheld. Er ist auch verletzlich in dieser Situation, wo wir ihn aber auch schon 2 Stunden lang als einen verletzlichen Mann kennengelernt haben.
Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das Einzige, was dieses Schlusswort noch ein bisschen schöner machen kann, ist das Bodycount-Quiz. Und ja, ich würde einmal fragen, wie viele Leute sterben in Leon der Profi? Und die Quelle ist dieses Mal die IMDb. Laut IMDb.
Weil die haben ja bestimmt 20 Jobs
da gehabt. Da steht ich dabei.
Die zähle ich jetzt aber nicht mit. Ich zähle einfach mal die. Ja, da habe ich aber auch nicht mitgezählt. In der Mitte jetzt auch.
Naja, guck mal, am Anfang sterben schon mal ein paar Leute.
Nicht. 37 Menschen sterben in Leon.
Ach so, am Anfang stirbt keiner. 36 sage ich dazu. Okay, Max, du.
Also er sagt, es sterben 37. Dafür, dass wir eigentlich mittlerweile schon längst besprochen haben, dass es nur 2 Actionsequenzen gab und vielleicht am Anfang, das waren vielleicht 6 Typen in diesem Hochhaus oder 7, und am Ende, ja gut, okay, dann noch die Familie, 8, 9, 10, 11.
Die dann Chinesen,
haben wir,
es gibt noch die Chinesen.
Die Endsequenz, die ganzen Polizisten.
Ja, ich helfe dir. Max.
Oh, danke, du hilfst mir, gut. Du hast 37 gesagt, egal, ich sag 36.
Ja. Bist du dir ganz sicher, Max?
Kühne. Weißt du, weil du ein dreckiger Langweiler bist. Es du kannst doch einfach mal eine eigene Zahl nennen und ich immer nur sagen, höher oder tiefer. Weißt du, ich wollte gerade, ich habe dir geholfen.
Ja, hallo, ich habe das genau abgeschätzt, ja. Und es war zwei am Ziel vorbei. Zwei am Ziel vorbei. Sag mir nicht, ich wäre sozusagen nur drüber drunter, wenn ich 2 am Ziel vorbei bin.
Ich Kühne, wollte wenn du so den gute weihnachtlichen Vormachen Gedanken, machst, weil es noch nicht so lange her ist und ich dich gern habe, wollte ich einfach auch sagen, okay, ich helfe dir. Ne? So. Und du nutzt das einfach aus.
Hast du ja getan, ja.
Ey. Ich weiß überhaupt nicht, was dein Problem ist, Kühne. In den letzten.
Nee, ich habe häufiger verloren. Ich habe mittlerweile häufiger verloren. Ich fühle mich jetzt schon wieder, als wärst du Pascal.
Du bist traumatisiert von Pascal. Das ist das Ding. Ich verliere eigentlich immer gegen dich. Dass ich jetzt
das heute langsam bin, aufgewonnen.
Ist für mich einfach mal wieder ein Erfolg.
Ja, ihr Lieben, ich glaube, damit können wir jetzt hier auch den Deckel drauf machen. Es war ein, wie ich fand, wirklich sehr schöner Podcast. Es hat mir große Freude gemacht, mit euch über Leon der Profi zu reden. Ich hoffe, ihr hattet auch da draußen Spaß beim Zuhören. Wir sind beim nächsten Mal wieder mit einem Gast oder einer Gästin am Start und besprechen.
Ja, oh, gespoilert.
Ja, und ich weiß, dass sie diesen Podcast auch wahrscheinlich jetzt hier hören wird. Deswegen, wir sind gespannt. Ja, du musst dann auch liefern, Liebelein. Ne? Wir erwarten Großes von dir. Wir verraten noch nicht, welchen Film wir gucken werden. Wir wissen es schon.
Ich habe ihn gar nicht so gut in Erinnerung.
Freue mich sehr auf diesen
Film. Ich bin gespannt.
Es ist ein...
Doch, ich freue mich auch sehr drauf.
Es ist pures 90er-Jahre.
Ja.
Es ist purer 90er-Jahre-Spaß. Und ich freue mich sehr. Wenn ihr uns mögt, dann würde der Max sich freuen und der Kühne sich freuen und ich auch ein bisschen freuen, wenn ihr zum Beispiel bei Spotify oder bei all den anderen Podcatcher-Plattformen, auf denen wir zu finden sind, uns eine positive Wertung gibt, so Apple Podcast oder so. Ansonsten liked, kommentiert und hört gerne bei anderen Movie Break Podcasts rein oder auch bei den alten oder noch kommenden Thekencasts, würde uns freuen. Damit verabschiede ich mich. Ich war der Stu und bin immer noch der Stu. Dann kommt der Max und dann sagt der, jetzt wollte ich das du sagst dann ab. Tschüss, nein, Quatsch. Nein, nochmal. Ich sag jetzt tschüss, tschüss. Dann kommt Max, dann kommt Kühne, tschüss.
Ja, eine
ist
Sache.
Ist das ein sehr gefühlvoller Film?
Nein, 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 nein. Es war meine Filmauswahl. Nachdem du gerade gesagt hast, was für ein schöner Podcast das war und der schöne Film. Und ja, ich wollte einfach nur mal sagen, es war meine Filmauswahl diesmal. Genau. Aber was ich sagen wollte, war, es hat mir auch tierische Freude gemacht, diesen Film. Ich finde auch ein bisschen anders auszuleuchten als sonst. Und ja, liebe Zuhörer, trinkt eure Milch und zieht eine Mütze auf, weil ihr könnt euch eine Erkältung nicht leisten. In diesem Sinne.
Vielleicht eins der wenigen Male, wo ich dem Max für seine Filmauswahl danke. Ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal einen komplett anderen Bezug zu dem Film gefunden. Und ja, ich liebe ihn wirklich sehr. Kann ich nicht anders sagen. Sehr, sehr toller Streifen. Guckt rein, wenn ihr ihn nicht gesehen habt. Und wenn ihr ihn kennt, guckt ihn nochmal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es war mir eine Freude, den ersten Podcast dieses Jahr aufzunehmen. Ich freue mich auf ein tolles Jahr. Ich habe für Max schon so ein paar Ideen, was ich mir da so an Filmen so aussuche. Und Max wird keine Freude haben. Und freue mich einfach aufs nächste Mal. Es war mir eine Freude. Und bis bald. Ciao.
Well, for once, pour yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted.
When the film is started,
see what is happening.